Verwundet und den Signaldämpfer immer noch fest an seinen verletzten Oberkörper gepresst, hatte Terrell die letzten Stunden in schmerzhafter Einsamkeit unter dem Blätterwerk beim Camp verbracht. Er hatte sich dorthin zurückgezogen, wo er und Nivara vor beinahe 12 Stunden angegriffen worden waren. Es hatte nicht so lange gedauert, wie er erwartet hatte, dem Flussufer zu folgen, und er hatte sich nur in ein paar Stunden die ungefähr 150 Meter über den schlammigen Boden zum Lagerplatz geschleppt. Nur noch wenig war von Nivaras Körper übrig, und das meiste von ihrer Ausrüstung war zerstört worden. Zu seiner Erleichterung war sein Tricorder nach wie vor intakt, und in den zerfetzten Überresten seines Gepäcks fand er eine Feldflasche mit sauberem Trinkwasser. In den schnell steigenden Temperaturen des Urwalds war er dankbar für jeden Tropfen brauchbarer Flüssigkeit. Die Sonne hatte ihren langsamen Abstieg vom Zenit begonnen, seiner Schätzung nach war die Abenddämmerung nur noch ein paar Stunden entfernt. Sein Kommunikator piepte. In der unheimlichen Stille des Dschungels klang es verdächtig schrill. Er griff schnell danach und öffnete ihn.
»Terrell hier«,
sagte er und war betroffen, wie heiser und müde er sich anhörte. »Mach dich bereit für die Rettung, Clark«, sagte Captain Nessier. »Das Taxi kann jede Sekunde ankommen.«
»Das wird aber auch Zeit«,
witzelte Terrell und lächelte trotz der Schmerzen. Ein kräftiges Grollen von Manöverdüsen und Triebwerksturbinen schwoll innerhalb von Sekunden von kaum hörbar zu ohrenbetäubend an. Terrell schloss seinen Kommunikator und steckte ihn wieder an seinen Gürtel, als ein seltsam aussehendes und grau gesprenkeltes Raumschiff über seinem zerstörten Lagerplatz anhielt. Die Schiffsnase war ein schmaler Keil, sein fetter Bauch ein einziger massiver Block, die Warp-Gondeln kurz und gedrungen. Die Sicht darauf war durch einen Hitzeschleier verzerrt, es schwebte für ein paar Sekunden und landete dann vertikal. Dabei wirbelte es eine riesige Wolke von Dreck und Staub auf. In dem Moment, in dem seine Landestelzen auf dem Boden aufkamen, wurde auch schon die rückwärtige Rampe heruntergelassen. Ein ansehnlicher junger Mann mit kurzem, sandfarbenem Haar lief hinaus und spähte in den staubigen Dunst.
»Hier drüben«,
rief Terrell und winkte schwach mit dem Arm. Der junge Mann rannte zu ihm hin und kniete an seiner Seite nieder. Er musste schreien, um die dröhnenden Maschinen zu übertönen.
»Können Sie gehen?«
»Nein«,
antwortete Terrell und drückte den Signaldämpfer weiter an sich. Der junge Mann sprach in einen kleinen Kommunikator, den er in seiner linken Hand hielt.
»Komm hier runter und hilf mir!«
Ein paar Augenblicke später stürmte ein anderer Mann aus dem Schiff. Er war älter und dicker, mit langem, ungekämmtem, knochenweißem Haar. Er grüßte Terrell und griff nach dessen Arm.
»Cervantes Quinn, Captain der Rosinante«, sagte er. »Angenehm!«
Als das Duo Terrell auf seine Füße stellte und ihn zum Schiff trug, nickte der jüngere Mann und sagte einfach,
»Tim Pennington zu Ihren Diensten!«
Die beiden schleppten Terrell geschickt die Rampe hinauf in ihr Schiff. Quinn schlug, als sie daran vorbeikam, mit der Faust auf ein Kontrollpanel, und die Rampe schloss sich hinter ihnen mit einem rauen, mahlenden Geräusch. Der heruntergekommene Pilot fragte Terrell,
»Hängematte oder Stuhl?« »Ich hab schon den ganzen Tag gelegen«, antwortete Terrell. »Ich nehme den Stuhl.«
Quinn wies mit dem Kopf in eine bestimmte Richtung und sagte zu Pennington,
»Also dann ab ins Cockpit. Wir setzen ihn in den Sessel des Navigators.«
Überraschend geschickt und sanft ließen die beiden Terrell in einen komfortablen und gut gepolsterten Sitz auf der Steuerbordseite des geräumigen Cockpits nieder. Er zog seinen Tricorder von seiner Hüfte und legte ihn neben den Signaldämpfer auf seinen Schoß, als er sich im Sessel bequem machte.
»Danke, meine Herren«, sagte er, »noch ein wenig länger hier draußen, und mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Was hat euch eigentlich hier so weit rausgetrieben?«
»Ein Freund auf Vanguard hat uns geschickt«,
antwortete Quinn. Er grinste und warf sich mit einer leichten Drehung in seinen Pilotensitz, den kaputtesten und verknautschtesten Stuhl im Cockpit.
»Nichts für ungut, aber wir müssen voranmachen, wenn wir sie rechtzeitig zu ihrem Schiff bringen sollen, um hier abzuhauen.«
»Die Sagittarius will starten?«, fragte Terrell überrascht.
Pennington und Quinn tauschten fragende Blicke aus, bevor Quinn antwortete.
»Ja, das Schiff ist wirklich schwer angeschlagen und, glauben Sie mir, ich bin einer, der weiß, wie ein Tritt in den Hintern aussieht.«
Vielleicht war es die Enttäuschung Terrells, die Pennington fragen ließ.
»Warum, Kumpel? Gibt's einen Grund, dass Sie noch hier bleiben wollen?«
Sein leichter schottischer Akzent war jetzt, da er nicht mehr schreien musste, leichter zu erkennen.
»Einer unserer Leute wurde den Fluss hinuntergespült«,
sagte Terrell.
»Wir...«
Vor Terrells geistigem Auge tauchte wieder das Bild der brutal abgeschlachteten Nivara auf.
»Wir haben nach ihr gesucht, als wir angegriffen wurden.«
Seine Hände schlossen sich um den Tricorder und er ließ den Kopf hängen.
»Trotzdem, wahrscheinlich ergibt es nicht viel Sinn, weiterzusuchen. Ich weiß nicht einmal, ob sie noch am Leben ist oder wie weit der Fluss sie davongetragen hat.«
Diesmal bemerkte er die stille Debatte zwischen seinen beiden Rettern, bei der Pennington sichtlich die Ja-Seite vertrat und Quinn ein Nein favorisierte.
»Wären die Herren so freundlich, mich über das zu informieren, worüber sie ganz offenbar nicht diskutieren?«
Quinns Schultern sackten herab. Er begann mit der Startsequenz. Pennington drehte sich in seinem Stuhl um, damit Tyrell einen freien Blick aus dem Frontfenster hatte.
»Okay, Kumpel, vielleicht sehen Sie sich das mal an.«
Tyrell lehnte sich nach vorn und konzentrierte sich auf das, was zwischen den sich auftürmenden Wolken und dem Regen zu sehen war. In der Dunkelheit unter dem Gewittersturm lag eine Stadt aus riesenhaften Bögen und verdrehten Formen mit wellenförmigen Bändern aus Licht, die immer wieder von zuckenden Blitzen verdeckt wurden. Der Fluss, dem er gefolgt war, floss direkt ins Herz dieser fremdartigen Stadt, wie auch einige andere, die sich durch dieses bewaldete Tal schlängelten. Pennington nickte zu diesem seltsamen Anblick hin.
»Wenn ihr Mädchen dem Fluss gefolgt ist, wird sie wohl da sein.«
Tyrells Gedanken rasten. Der junge Schotte hatte recht, aber bei den Interferenzen, die seinen Trikorder störten, konnte er nicht sicher sein, ob Terry Old noch lebte, geschweige denn, wo in der Stadt sie überhaupt sein mochte. »Wenn ich nur dieses Rauschen durchdringen und eine klare Anzeige bekommen könnte.« Er sah durch das Cockpit.
»Mr. Quinn, kann ich von dieser Konsole aus die Schiffssensoren bedienen?«
»Ja«, meinte Quinn. »Wieso denn?«
»Ich werde meinen Tricorder mit Ihren Sensoren verbinden. Dann geben Sie mir die Energie und die Hardware, die ich für die Reichweite benötige, und die Tricorder-Software kann die Signale, die Ihr Schiff liefert, dann entschlüsseln.«
Er aktivierte den Tricorder und fügte hinzu,
»Wenn Ensign Theriot noch lebt, dann werden wir sie gleich finden.«
Quinn hob die Augenbrauen, überrascht und verwundert, was der Tricorder so alles konnte.
»Dieser kleine Kerl kann das alles? Und noch einiges mehr.«
Tyrell justierte das Gerät neu, damit der Tricorder die Sensordaten der Rosinante lesen konnte. Glücklicherweise war die Energieleistung des Signaldämpfers auf eine Leistung von rund 2 Metern Umkreis herabgesunken, sodass er die Schiffssensoren der Rosinante nicht mehr stören konnte. Ein schwaches, menschliches Biosignal erschien jetzt auf dem Schirm des Tricorders.
»Sie lebt«, meinte Tyrell, »und sie ist tatsächlich in der Stadt.
Richtung 003, Entfernung 15,2 Kilometer.«
Zweifel machte sich auf Quinns Gesicht breit, als er auf die drohenden schwarzen Wolken über der Stadt blickte. Es sah aus, als würden die Gebäude unter einem Angriff himmlischer Artillerie stehen.
»Da drin?«
»Hey, wir sind so weit gekommen, Kumpel«, meinte Pennington aufmunternd. »Das Stück schaffen wir auch noch.«
Der abgerissene ältere Mann runzelte die Brauen in Richtung Tyrell, der einfach nur in eindringlichem Ton wiederholte.
»Sie lebt.«
»Na«, meinte Quinn, »ich denke, dann müssen wir wohl.«
Er warf die Hauptantriebsdüse an und flog in Richtung des Sturms.
»Festhalten, Leute, das wird ein richtig wilder Ritt.«
»Ich und meine große Klappe«, jammerte Pennington still vor sich hin.
Turbulenzen hatten die Rosinante gepackt und schüttelten sie nun kräftig durch. Wind warf das kleine Schiff hin und her wie ein Spielzeug. Die Flügel bebten, der Bug neigte sich wieder und wieder und drohte, das Schiff in einen der massiven, organisch aussehenden Türme zu werfen, zwischen denen es sich hindurchwand. Quinn stieß in einem Fort leise Flüche aus und zeigte so den anderen, dass es ihm zunehmend schwerer fiel, den Kurs zu halten. Der herabströmende Regen war mittlerweile so intensiv geworden, dass die Sicht vor dem Schiff nur noch ein paar Meter betrug. Gezackte Blitze zuckten vor ihn nieder und überfluteten das Cockpit mit gleißendem Licht, während Donner wie Hammerschläge von Göttern die Hülle erzittern ließen. Nur noch der Bruchteil einer Sekunde bis zu einer Kollision.
»Hey, pass auf, Kumpel!«
Quinn warf das Steuerruder hart nach Backbord herum und rettete damit knapp die Steuerbord-Warp-Gondel vor einem Zusammenstoß mit einer im Nebel verborgenen Turmspitze.
»Danke«, meinte Quinn. »Weiter so.«
Ein plötzlicher Aufwind bremste das Schiff beinahe vollständig ab. Dann ließ der Wind nach und sie stürzten mit der Schiffsnase voran in einen Abgrund. Quinn kämpfte mit den Kontrollen und die Maschinen heulten auf, als er das Schiff wieder in eine gerade Fluglage zwang. Nur um festzustellen, dass der Weg vor ihnen durch ein dichtes Netzwerk von Brücken versperrt war. Er gab volle Energie auf die Schiffsdüsen, sodass sie beinahe durchdrehten und zwang das Schiff damit, steil nach oben zu fliegen.
»Wie ich sowas liebe«,
presste er zwischen zusammengebissenen Zähnen hindurch.
»Drehen Sie nach Steuerbord ab, wenn Sie soweit sind«,
rief Terrell, den Maschinenlärm übertönt. »Wir sind schon nah an ihr dran. Vielleicht noch 2 Kilometer. Ich habe ihre Biosignale eingegeben.«
»Alles klar«, meinte Quinn und versuchte dabei, den Bug des Schiffes oben zu halten. Pennington war sich sicher, dass seine Finger dauerhaft tiefe Dellen in den Armlehnen seines Sessels hinterließen, während er draußen die steilen Kurven und Formen nur wenige Meter neben dem Schiff vorbeirasen sah. Die Rosinante ließ die Brücken hinter sich und schlüpfte zwischen 2 majestätischen Türmen hindurch. Dann machte sie einen Salto, um den Flug auszugleichen, und genau in diesem Moment traf ein tiefroter Blitz die hintere Hülle. Eine Explosion schüttelte das Schiff durch. Funken sprühten aus allen Cockpit-Konsolen, die daraufhin prompt nach beißendem Qualm stanken. Das Heulen der Maschinen wurde schriller und lauter, und Pennington fühlte, wie die Geschwindigkeit plötzlich nachließ.
»Überlastung im Impulsantrieb!« schrie Quinn. »Ich muss sie runterbringen, schnell!«
Die Steuerkontrollen stotterten, als Quinn das widerspenstig rüttelnde Schiff hin zu einem hohen Zwischenraum mit einem ebenen Boden in einem der Türme lenkte. Breite Brücken und Wälle zogen sich in 3 Richtungen vom Turm weg und verbanden ihn so sowohl mit dem Zentrum der Stadt als auch mit den Außenbezirken. Die Seiten der Halle waren bedrohlich nah am Schiff, als sich der ächzende Rumpf der Rosinante zu einer gefährlichen Landung mit halber Energie näherte. Pennington schluckte trocken und starrte nervös auf Quinn.
»Bist du sicher, dass du das im Griff hast? Ich hab schon Schlimmeres geschafft. Das heißt also ja? Nein, das heißt vielleicht.«
Ein letzter Tastendruck auf die Düsenkontrollen brachte das Schiff in dem hohlen Turm zu einem harten und plötzlichen Stopp. Quinn löste seine Sicherheitsgurte und kletterte aus seinem Sitz.
»Ich muss den Antrieb reparieren«, meinte er. »Wenn wir Glück haben, sind wir in 15 Minuten wieder startbereit.«
Er nickte zu Terrell hin und fügte hinzu, »so viel Zeit haben Sie, um Ihre Kleine wiederzufinden, dann müssen wir wieder weg.«
»Warten Sie eine Sekunde«,
meinte Terrell, und zu Penningtons Überraschung gehorchte Quinn und hörte ihm zu.
»Wir brauchen das Schiff, um Sie zu finden.«
Quinn wies mit dem Daumen über seine Schulter und meinte,
»Kumpel, wir haben Glück, wenn wir es durch den Sturm zurück in den Orbit schaffen. 2 Minuten länger in diesem Chaos hier, und wir sind Geschichte, dann ist alles vorbei.« »Was soll ich tun?« fragte Terrell sarkastisch und fuhr mit seiner Hand seinen verletzten Körper entlang. »Da reinlaufen und sie holen?«
Pennington starrte Quinn an. »Sag es nicht.« Er wünschte sich mit aller Macht, psychische Kräfte zu haben und sie jetzt einsetzen zu können, und befahl ihm,
»sag es nicht.«
»Schick den Zeitungsjungen.«
»Verdammt, ich hab dir doch gesagt, sag es nicht.«
Terrell sah verzweifelt zu Pennington.
»Bitte, wir sind ihre einzige Chance. Sie weiß vielleicht nicht einmal, dass wir hier sind.«
Er hob den Tricorder.
»Ich habe ihre Biosignale hier eingegeben. Sie brauchen ihnen nur zu folgen. Sie ist nur...«
Er warf einen kurzen Blick auf das Display.
»Sie ist nur 1,93 Kilometer weg in Richtung Stadtzentrum, beinahe auf der gleichen Ebene.«
Pennington starrte auf den Tricorder und zögerte mit der Antwort. Allein in eine außerirdische Stadt zu gehen, die gerade unter einer heftigen Attacke von Regen und Gewitter stand, um Gott weiß was zu begegnen, war nicht gerade die Story gewesen, auf die er hier auf Genoteur gehofft hatte. Doch Terrell wiederholte einfach nur,
»Bitte, Sie sind Ihre einzige Chance.«
Pennington nahm den Tricorder von Terrell.
»In Ordnung«, sagte er und schlang sich das Gerät quer über die Schulter, so wie er das bei den Sternflottenleuten auf Vanguard gesehen hatte. »Ich bin soweit.«
Terrell gab ihm noch seinen Kommunikator.
»Nehmen Sie den auch. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie sie gefunden haben.«
»Na klar, Kumpel.«
Pennington wies mit dem Kinn in Richtung Quinn und sagte zu Terrell, »lassen Sie ihn bloß nicht ohne mich fliegen.« Er öffnete die hintere Rampe. Die Plattform senkte sich mit einem dramatischen metallischen Kreischen. Das Rauschen des heftigen Regens und das andauernde Grollen des nahen Donners erfüllten die Kabine. Als Pennington begann, die Rampe herunterzurennen, hielt Quinn ihn auf.
»Tim!«
Als der Reporter zurücksah, sagte Quinn einfach,
»viel Glück!«
Pennington nickte dem älteren Mann dankbar zu und lief weiter die Rampe herunter. Er straffte noch einmal seine Körperhaltung und rannte dann, begleitet von Blitzen durch den dichten Regen, in die nebelverhangene Pracht der fremdartigen Metropole. Er war schon halb über die Brücke hinüber, durch den sintflutartigen Regen und beinahe taub vom Donner, da registrierte er, dass er lachte. Er wusste, die Wahrscheinlichkeit, dass diese symbolische Geste vergeblich war und ihn töten würde, war hoch, aber der Journalist in ihm musste das Offensichtliche zugeben. Das hier war das Erstaunlichste, was er je gesehen und das Beste, was er je getan hatte. Und das war auch etwas wert.
»Ich halte die Plasmaleitung gerade«, sagte Thrax zu Torven. »Du schließt sie an und mach schnell.«
bevor der junge, spindeldürre, tiboronische Ingenieur Trax erklären konnte, dass es völlig unmöglich war, eine Plasmaleitung mit der Hand und ohne Antigraf aufzuheben, hatte der untersetzte Denobulaner es schon getan. »Trax, das ist unmöglich!« Gepresst und mit einem schmerzerfüllten Grunzen erwiderte Trax.
»Tu es einfach, Tor!«
Seine ruppige Anweisung lenkte die Aufmerksamkeit der ganzen Besatzung, einschließlich Captain Nessius, der gerade hereinschaute, um die Reparaturen zu beschleunigen, auf sich. Torvin vergaß, von Thrax roher Kraft fasziniert zu sein und beeilte sich, die magnetischen Klammern zu versiegeln, die die Plasmaleitungen der Steuerbordgondel zum Warpkern des Schiffes sicherten. Er war schon halb fertig, als er plötzlich innehielt und angestrengt auf einen gedämpften Ton lauschte, der hinter all dem Arbeitslärm auf dem Oberdeck und dem fernen und ständigen Rauschen des Flusses zu hören war. Thrax wurde ärgerlich, als er Torvin bewegungslos vor sich hinstarrend dastehen sah.
»Verdammt, Tor! Würdest du dich bitte...«
»Psst!« zischte Torvin. »Ich höre da was. Draußen.« Ilucci, der dem Gespräch lauschte, sagte jedem auf dem Deck.
»Aufhören! Still!«
Innerhalb von Sekunden fiel Stille über die Besatzung. Torvin schloss seine Augen, um sich auf die Geräusche rund um ihn und die anderen zu konzentrieren. Er schloss die schnaufenden Atemzüge der anderen aus, das leise Summen des Computerkerns und sogar den Fluss selbst. Dann fanden seine hochempfindlichen Ohren, was sie suchten, sehr weit weg, aber es kam näher. Unregelmäßige, trommelnde Stöße, das Flussbett entlang pochend, ließen die Schiffshülle unter seinen Füßen zittern.
»Einschläge«, sagte er zum Käpt'n. »Irgendetwas schlägt durch das Wasser auf den Grund, immer und immer wieder. Und es kommt hierhin. Ich würde sagen, wir haben noch 10 Minuten, bestenfalls.«
»Die versuchen, uns rauszujagen«, meinte Nessie. »Eine ziemlich rohe Suchen- und Zerstören-Taktik.«
»Roh, aber effektiv«, meinte Ilucci. »Zeit für ein Brainstorming, Leute. Keine Idee kann zu blöde sein. Was auch immer euch einfällt, raus damit.«
Meist gab Torvin sich damit zufrieden, die anderen planen zu lassen. Er war das jüngste Besatzungsmitglied mit der geringsten Erfahrung. Es schien ihm anmaßend zu glauben, er könne etwas vorschlagen, das die anderen noch nicht bedacht hatten. Aber die Idee, mit der er gespielt hatte, seit er nach dem Absturz wieder mit der Arbeit begonnen hatte, war zu verführerisch, als dass er sich nicht mitteilen wollte. Er hob seine Hand und sagte zögernd, »Ich habe eine Idee.« Ilucci breitete seine Arme aus und antwortete,
»Die Bühne gehört dir, Kleiner. Was hast du vor?«
»Die Frequenz, die wir in unseren Schilden als Dämpfer benutzt haben, als wir hier im System angekommen sind«, sagte Torvin und sah die anderen an, die ihn geduldig, aber erwartungsvoll beobachteten. »Das hat eine Weile funktioniert, aber es war nicht genug, die Shedai davon abzuhalten, uns anzugreifen. Aber was, wenn es konzentrierter wäre? Wir könnten die Phaser auf die gleiche Frequenz ausrichten. Wir hätten zwar nur einen Schuss, aber eine wirklich gute Dosis könnte sie verjagen.«
Captain Nessie nickte und lächelte anerkennend.
»Angriff ist die beste Verteidigung, was? Ich mag die Idee. Was denken Sie, Master Chief?« »Ich denke, das klingt wie ein Plan, Skipper. Sena, Sorak, Retzka, ihr habt die Ehre. Keho, lenken Sie die Energie der Batterien zu den Phasern.« Er klatschte in die Hände. »Na los, Leute, ihr habt's gehört, die Zeit läuft.«
Jeder brach in Hektik aus. Sorak, Sephiro und Retzka liefen zu dem Zugang der Phasersysteme und Keho rannte zum Energieventil der Batterien. Als sich Torvin wieder umdrehte, um mit Thrax die Backbord-Plasmaleitung fertigzulegen, klopfte Ilucci ihm freundschaftlich auf die Schulter.
»Gute Arbeit, Tor«,
meinte er mit einem Lächeln. Thrax kniete noch immer und zitterte unter der Last der halbgesicherten Plasmaleitung. Breite Bäche von Schweiß liefen sein schmutziges Gesicht hinab.
»Ich bin stolz auf dich, Tor«,
sagte er mit vor Anstrengung erschöpfter Stimme.
»Und jetzt sichere dieses Ding hier, bevor meine Innereien auf dem Deck landen.«
Scharfes Knacken von zerbrechendem Stein umgab Terry Holt und den Widersacher, als sie eine lange, innenliegende Passage entlang eilten. Draußen glitten mehr und mehr massive Teile von den Mauern und Türmen der Stadt in die gähnenden Abgründe zwischen den steil abfallenden Strukturen, wie Eisberge, die von einem Gletscher abkalbten. Innen zeigten sich mehr und mehr Risse, wie Spinnweben liefen sie kreuz und quer über die gewölbten Decken und ließen feinen grauen Staub auf Terry Holts rotes Haar fallen.
»Die Stadt zerfällt«, sagte sie und duckte sich unter herabstürzendem Mauerwerk hinweg.
Einige große Steinstücke aus der Decke wurden von einer Energieaura abgelenkt, die plötzlich über dem Kopf des Widersachers erschien. Sie erkannte erst jetzt, dass sie sich wieder vergrößert hatte und sie weit überragte.
»Das Kolloquium zerfällt«, sagte er.
Etwas Schreckliches ist passiert.
Ein bösartiger Ausdruck von Schadenfreude verdunkelte seine Miene.
Ich habe sie gewarnt, deine Art nicht zu unterschätzen.
Du meinst, meine Schiffskollegen? Er machte eine Geste, ihm zu folgen, und ging weiter den Säulengang hinunter, der zu dem kuppelartigen Bau führte, den er die große Verbindung genannt hatte.
Nein, andere von deiner Art, auf einem Planeten weit von hier, viele tausend und einige eurer Raumschiffe.
Sie lief neben seiner enormen, aber geisterhaften Gestalt her und war dankbar für den Schutz, den er vor den von der Decke herabfallenden Teilen aus zerbrochenem Obsidian bot.
Eine große Kraft wurde dort freigelassen, um als Warnung zu dienen und als Exempel.
Wieder diese grausame Erheiterung.
Es scheint nicht so, als habe das Ergebnis gebracht, das die Schöpferin erwartet hatte.
Der Widersacher hielt ohne Vorwarnung an. Theriault stolperte fast, als sie neben ihm stehen blieb. »Was ist los?«
»Andere kommen näher«,
meinte er.
»Deine Gegenwart ist der Gemeinschaft bekannt geworden.«
Als seien sie durch seine Worte herbeigerufen worden, tauchten 8 riesenhafte schwarze Gestalten aus der Wand neben und vor ihnen auf, wie Schatten, die sich in Stein verwandelt hatten. Es waren die Killermaschinen, vor denen Xiong sie gewarnt hatte. Theriault zog unwillkürlich ihren Phaser, als sie die dunklen, kristallenen Riesen näher kommen sah. Als sie das tat, wuchsen 8 weitere obsidiane Gestalten aus dem Boden vor ihnen, diese sogar noch näher als die anderen. Theriaults Finger spannten sich auf dem Auslöser an. Dann hielt sie inne. Die 9 Gestalten bewegten sich nach vorn, um die anderen aufzuhalten. Sie sah zum Widersacher hoch und hoffte darauf, dass er etwas Positives zu sagen hatte. »Gehören die zu dir?«
»Sie sind ich«, antwortete er, als die Schlacht begann.
Kristallene Splitter erfüllten die Luft, als die Wächter sich gegenseitig gnadenlos in 1000 Scherben zerschlugen. Alle paar Sekunden fiel einer von ihnen zu Boden, zersprang und zerfiel zu Staub, nur um von einem anderen aus Decke oder Wänden ersetzt zu werden. Es war ein Unentschieden. Dann wendete sich das Blatt in dieser Schlacht, die Angreifer verloren an Boden und der sichere Kreis rund um den Widersacher wurde größer. In seinem Halbschatten sah Theriault dem Kampf erstaunt zu. »Du kannst viele Körper auf einmal kontrollieren?«
»Mehrere Glieder, mehrere Körper«, antwortete er. »Ein Geist. Es ist kein Unterschied der Art, sondern der Stufe. Sie sind die Namenlosen, begrenzt auf eine Form zu einer Zeit. Ich bin Seratal. Ich bin Legion.«
Ein markerschütterndes Rumpeln kam jetzt näher. Am anderen Ende des Durchgangs, in dem sie mit dem Widersacher stand, kamen auf einmal Hunderte dieser Wächter aus den gerippten Wänden der geneigten Wände.
»Ich glaube, wir bekommen Gesellschaft.«
Der Widersacher streckte eine geisterhafte Hand nach vorne und eine hinter sie beide. Seine Fingerspitzen glühten rot und seine Augen leuchteten mit der gleichen Intensität.
»Das sind keine Avatare der Namenlosen«, sagte er.
Seine donnernde Stimme klang sogar noch düsterer als zuvor.
»Einer der Seretal ist gekommen. Der Hüter.«
Sie versuchte sich an einem ironischen Lächeln, aber ihre Angst ließ es zu einer Grimasse werden.
»Und all das nur für meine bescheidene Wenigkeit?«
»Er kommt nicht wegen dir«, sagte der Widersacher. »Er ist gekommen, um mich zu stellen. Es hat begonnen.«
»Moment mal«, meinte sie, »was hat begonnen?«
»Der Krieg um die Herrschaft über die Jedi.«
Er machte eine heftige Geste gegen die nächste Wand. Ein Strahl von indigoblauem Feuer schoss aus seiner Hand und schnitt eine große runde Öffnung hinein, die zu einem parallelen Korridor führte. Er sah auf Theriault herunter und flüsterte ihr zu,
»Flieh, kleiner Funke, solange du noch kannst.«
Theriault sah noch einmal ängstlich auf das Bataillon der gesichtslosen Wächter, die immer näher kam. Sie wollte den Schutz des Widersachers nicht verlassen, dann aber gehorchte sie und rannte, so schnell sie konnte, davon. Pennington bog von der Brücke zu einer geschwungenen Promenade ab, nur ein paar Sekunden bevor die schlanke Brücke mit lautem Krachen zerbrach und in den tiefen, nebelverhangenen Abgrund fiel. Formen schienen um ihn herum aus den Fassaden der Gebäude zu entstehen, einige schienen vage menschlich. Andere nahmen insektoide Formen an und einige waren einfach nur bizarr. Wilde Verschmelzungen von vielfach gefalteten Gliedern und wellenförmigen Körpern, die über senkrechte Wände krochen, durchscheinende Gruppen, die auf dem Wind ritten und den Spuren sich wild schlängelnder Fühler folgten, gewundene Spiralen von leuchtendem Dunst, der in blitzartigen Bewegungen fest wurde, Gestalten, die mit genügend Kraft um sich schlugen, um alles, was sie trafen, zu zerstören. Sein erster Blick auf diese Wesen war von Schrecken begleitet gewesen, der immer noch anhielt, obwohl ihm schnell klar geworden war, dass diese Kreaturen ihn nicht beachteten. Er wich vor den in der Schlacht fallenden Wesen aus, die hausgroße Stücke aus Kristall und Mauerwerk aus den Wänden herausbrachen und in alle Richtungen davonwarfen. Trotz seiner Bemühungen, ein Video dieses fantastischen Ortes zu drehen, konnte er nie lange genug an einer Stelle stehen bleiben, um eine gute Einstellung zu bekommen. Alle paar Sekunden war er gezwungen, zur Seite zu treten oder sich vor einem heranrollenden, fallenden oder herumgeworfenen Stück Stein in Sicherheit zu bringen. Unter seinen Füßen bog sich die ebene Oberfläche der Promenade, die um den zentralen Gebäudekomplex führte. Sie wechselte die Farbe, wurde von Rissen durchzogen und durchsichtig. Die Änderung ihrer Struktur setzte sich vor ihm weiter fort, schneller als er hoffte, laufen zu können. Er sah sich um und beobachtete, wie es sich nach hinten ebenso schnell fortsetzte. Die Transformation war wie ein metastasierender Krebs. Sie kroch über die Wände und Brücken und ließ alles blass und brüchig werden. Es breitete sich aus wie eine Krankheit, erkannte Pennington. Dieser ganze Ort ist wie ein einziger großer Körper. Er duckte sich durch einen Torbogen in einen höhlenartigen Durchgang, der tiefer ins Herz der Stadt führte. Seine gerippten und gekrümmten Mauern ließen an die Speiseröhre eines Monsters denken. Er schauderte. Auf beiden Seiten der Mauer erschienen jetzt tanzende Energiepartikel und nahmen eine beinahe flüssige Form an. Große, vielförmige Kreaturen bahnten sich einen Weg aus den Wänden und stürzten sich aufeinander. Pennington wand sich mit Mühe zwischen ihnen durch und setzte seine hastige Flucht fort. Seine Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Guter Gott, sie kommen nicht aus der Wand. Sie sind die Wand. Das ist nicht der Ort, an dem sie leben. Sie sind dieser Ort. Die Erkenntnis, dass er kopfüber in die Höhle des Löwen lief, gab dem Schrecken eine neue Dimension. Er überprüfte noch einmal die Trikorderdaten. Sie ist ganz nah, erkannte er, weniger als 400 Meter. Eine Rippe in der Wand zerbrach und fiel vor ihm auf den Weg. Er kletterte hastig darüber hinweg und hustete in der Wolke von Silikatstaub, während er weiterrannte. »Ich hoffe, ich finde sie, bevor dieser Ort uns unter sich begräbt.«